Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Gast hier, und zwar der Herrn Rüdiger Dahlke. Und heute werden wir über ein Thema sprechen, wobei es darum geht, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Und wie ist man eigentlich im Leben erfolgreich? Ich will ja nicht am Schluss in einem Bett liegen und sagen, das war jetzt nicht ganz so geplant, ich hätte gern noch mehr Dinge gemacht. Und darüber werden wir heute sprechen. Aber alles nach dem Intro. Hallo Rüdiger Dahlke, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Und willkommen. Schön, dass du heute hier bist.
Gern.
Also heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie ist man eigentlich erfolgreich im Leben? Und vielleicht hast du da schon etwas im Kopf. Was braucht es eigentlich, um im Leben erfolgreich zu sein?
Also habe ich viele Gedanken dazu im Kopf. Habe jetzt kein Buch direkt dazu geschrieben, aber eine ganze Webinarreihe. Und die wird es im ganzen September geben. Also ich meine, das, was du angesprochen hast, dass man zum Schluss zurückschaut, sozusagen von der letzten Ruhestätte auf ein Leben, wo man viel verpasst hat. Das ist das Drama in der ganzen Welt. Ja, in allen Industrienationen, in allen indigenen Bevölkerungen haben das Sterbeforscher untersucht, so wie Frau Kübler-Ross, Raimund Moody, aber gibt's viele inzwischen. Und sie finden tatsächlich überall dieselbe Klage, das nicht gewagte Leben. Ja, das Leben nicht angegangen zu sein, Gelegenheiten verpasst zu haben. Das wäre wichtig, uns klar zu machen. Ja, dass wir wirklich auf dem Weg uns auch schon die großen Ziele anschauen. Ja, dass wir wirklich das machen, was uns bewegt. Also ich glaube, erfolgreich macht es uns, wenn wir auf die Suche nach unseren Begabungen gehen. Mhm. Und darin die Gaben erkennen, die wir geben wollen. Wenn wir das mit Hingabe machen, dann werden wir uns dabei erfolgreich fühlen. Anderer Ansatz wäre, dass wir die Spielregeln lernen, die im Leben gelten. Und nur wenn wir nach den Spielregeln spielen, werden wir erfolgreich im Spiel. Ja, also stell dir vor, Fußballer, die jetzt einfach die Spielregeln ignorieren. Das nützt ihnen nichts, auch wenn sie Tore schießen. Wenn die aus der Abseitsposition waren, werden sie nicht gezählt. Die müssen schon wissen, dass sie in der Hälfte, in der Halbzeit wechseln müssen, sonst schießen in der zweiten Hälfte lauter Eigentore. So, im Leben passiert das, im Fußball nie. Mhm. Also Menschen spielen einfach weiter in derselben Richtung, auf dasselbe hin und stellen fest, in der zweiten Lebenshälfte funktioniert es nicht mehr. Schießen es lauter Eigentore. Also wäre gut, wir lernen die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze. Und das etwas, was gar nicht den Menschen so vertraut ist. Also bei jedem Spiel, was wir spielen, lernen wir möglichst vorher die Regeln. Das ist ja nicht nur bei Fußball so, sondern auch bei Schach und bei Halma und Monopoly. Mensch, ärger dich nicht, egal. Mhm. Ist schon wichtig, welches Spiel wir spielen. Ja, also wir Kinder sind mit Mensch, ärger dich nicht aufgewachsen, mit der Oma. Das war wirklich eine große Mutter. Also da hast du gelernt, dass du im Leben auch rausfliegst und dann wieder anfangen musst. Mhm. Und dass du auch andere mal rausschmeißen musst. Ich weiß noch, meine Schwester wollte das dann nicht. Ich mag den Rüdi, ich will den nicht rausschmeißen. So, aber Oma hat dir erklärt, du musst den jetzt rausschmeißen, weil der Rüdi, ich nämlich, muss auch lernen, rausgeschmissen zu werden. Mhm. Und wieder anzufangen. Und zum Schluss kommen alle mit all ihren Steinen nach Hause und dann ist fertig. So, bei Monopoly lernst du ganz andere Spielregeln. Nur einer kann gewinnen, der Reichste auf dem Friedhof, der ist der Sieger. Aber ist es so schön, der Reichste auf dem Friedhof zu sein? Möglicherweise könnten wir über dieses Spiel schon mal nachdenken. Fakt ist, wir müssen die Regeln lernen. Wenn wir die Regeln nicht lernen, wird es mit Sicherheit nichts. Also um erfolgreich zu sein, müssen wir die Regeln lernen und dann auch noch anwenden. Mhm. Zum Beispiel im Berufsbereich, im Partnerbereich, in allen Bereichen.
Also mit Regeln, da stelle ich mir jetzt so vor, die Regeln zu erkennen, um eine richtige Entscheidung zu fällen, wenn sich ein Weg gabelt. Also in Gedichten reden sie ja immer von dem Lebensweg und diese Wege, die sich dann gabeln, und man muss sich entscheiden und du musst die richtige Entscheidung machen. Wie geht man eigentlich damit um, mit Entscheidungen? Zum Beispiel, wenn es eigentlich gut geht und man will vielleicht daran das ändern, um einen neuen Lebensweg einzuführen. schlagen. Wie geht man dann auch so mit solchen Entscheidungen um?
Ja, möglichst, um eine Entscheidung zu fällen, braucht es Mut. Mhm. Ja, also da musst du ja das Schwert entscheiden, aus der Scheide raus und dann losschlagen. Mhm. Also du musst bei einer Entscheidung auch immer was abschneiden mit dem Schwert. Das, was du dann versäumst sozusagen. Und dich ganz auf das einstellen, was du dann machst, wofür du dich entscheidest. Also das ist natürlich immer schnell eine Krisensituation. Krise heißt auch Entscheidung mit der zweiten Bedeutung im Griechischen. Also das ist natürlich schon immer eine Herausforderung für Menschen, ja, sich zu entscheiden, weil sie dann nicht mehr alles haben können. Aber das ist auch etwas, was wir uns klar machen müssen. Ja, also wenn du dich jetzt für einen Partner entscheidest, fallen alle anderen schon mal weitgehend weg. Also das ist schon etwas, was auch Mut braucht. Gibt es einen schönen Film, Die Braut, die sich nicht traut. Da spielt Julia Roberts eine junge Frau, Maggie Carpenter, die immer erst vorm Ja-Wort wegrennt. Also die geht noch mit in die Kirche und dann, wenn sie Ja sagen soll zu dem jeweiligen Typen, dann rennt sie weg. Die Braut, die sich nicht traut. Und die kann deswegen nicht Ja sagen, weil sie gar nicht weiß, wer sie ist. Mhm. Ja, sie muss also erst lernen, was sie will, wer sie ist. Das ist ein langer Prozess, dauert einen ganzen Film. Aber wie sie zu sich Ja sagen kann, dann kann sie auch dann zu, in dem Fall Richard Gere, Ja sagen. Also das ist auch etwas, was wir lernen müssen, glaube ich, um glücklich zu werden und erfolgreich. Wer bin ich eigentlich? Da gehören wieder die Begabungen dazu, die Talente. Mhm. Ja, die Talente waren früher sogar ein Bezahlungsmittel im alten Rom, also ein Maß für Geld. Wenn wir unsere Talente einbringen ins Leben und die leben, dann lohnt sich das auch. Es gibt Lohn. Ja, dann gibt es einen guten Verdienst, wenn wir dienen. In den Worten ist es schon drin. Ja, wenn es ein Salär ist, dann hat das viel mit dem Heil zu tun. Ja, und wenn es ein Honorar ist, viel mit der Ehre, die es dazu oder die da rüberkommt dabei, ist es ehrenwert, was ich tue. Das sind alles Dinge, die ich auf dem Weg mir zu Bewusstsein führen kann, wenn ich erfolgreich sein will. Mhm. Ja, also ich muss das rauslassen, was aus mir raus will. Ich werde oft gefragt, wie kann ich so viele Bestseller schreiben? Habe ich da einen Trick, dass ich das rausfinde, was die Leute lesen wollen? Das ist ganz einfach. Ich höre denjenigen, die mich fragen, zu. Von Anfang an. Also wenn ich x-mal selber gefragt werde, antworte ich da nicht mehr das 101. Mal, sondern ich schreibe ein Buch dazu. Und dann ist es in der Regel auch ein erfolgreiches Buch, weil die Fragen so doch typisch sind, archetypisch sozusagen.
Und das also, ist ein Talent, so etwas zu erkennen?
Naja, also ich kann gar nicht sagen, dass ich es bewusst erkannt habe. Ich habe einfach zugehört. Ich hatte am Anfang immer 120 Minuten, 2 Stunden Zeit für ein Erstgespräch. Und dann habe ich Menschen einfach kennengelernt dabei. Ja, ich rede ja jetzt viel hier in euren Sendungen bei QS24, aber ich kann auch ganz gut zuhören. Mhm. Wenn ein Patient das erste Mal zu mir kam, habe ich das immer gemacht. Und eigentlich habe ich dann die Steilvorlagen zu den erfolgreichen Büchern ja von den Patienten, Kursteilnehmerinnen bekommen, durch ihre Fragen. Also, so ist es schon losgegangen. Mein erstes Fastenbuch habe ich geschrieben, weil ich immer wieder dieselbe Geschichte zum Fasten erzählen musste. Und habe ich so eine lose Blattsammlung angefangen, die habe ich dann ausgeteilt 5-mal. Das gefiel Detlefsen nicht, der wollte dann was Anspruchsvolleres. So ist das erste Buch, Bewusst Fasten, entstanden. Also, du kannst einfach schauen, was möchtest du geben, in welcher Form möchtest du es geben. Und dann hat es schon eine Tendenz zum Erfolg. Aber ich würde jetzt kein Seminar machen, wie werde ich Bestseller-Autor. Mhm. Ich kann nur sagen, also achte auf das, was du sagen willst, was aus dir raus will und schau, ob es auch gebraucht wird. Und wenn du da eine gute Übereinstimmung findest, wird es unter Umständen ein erfolgreiches Buch, wenn es dir wirklich ein Herzensanliegen ist. Mhm. Manchmal auch nicht. Also das schon mal in einem Gespräch mit dir erwähnte Liste vor der Kiste ist jetzt kein erfolgreiches Buch geworden, weil der Titel ist so schnoddrig, ne? Und keiner will mit der Kiste vor der Liste zu tun haben, mit der Liste vor der Kiste, weil die Kiste ist ja erkennbar als Sarg und das wollen wir dann nicht. Mhm. Also da ist der Titel jetzt vielleicht ungeschickt gewesen, zu frech. Ja. Obwohl das Thema mir ein Herzensanliegen ist, also ist das mal kein Bestseller geworden.
Mhm. Also eigentlich, so wie ich das jetzt rausgenommen habe, um Entscheidungen zu treffen, haben Sie beachtet, was eigentlich Ihre Talente sind, um einen richtigen Weg einzuschlagen. Und man muss sich halt auch bewusst sein, dass man wie einen Teil verliert, den man denn nicht machen kann. Aber wie trifft man trotzdem jetzt eine Entscheidung, die man nicht bereuen wird? Ich meine, wenn es um das geht, dann nimmt man natürlich immer den sicheren Weg. So, ja, da bin ich garantiert, dann bekomme ich das und das. Aber vielleicht wäre dann am Schluss eigentlich doch der andere besser gewesen. Wie entscheidet man so etwas?
Also man kann auch auf die Zeichen achten, die man bekommt. Also ich hätte gar nicht richtig entschieden. Ich bin so als kleiner Junge aus Norddeutschland, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, Hamburg die Vaterstadt, Berlin die Mutterstadt, plötzlich ins bayerische Dorf versetzt worden. Und statt Klassensprecher, wie in der Schule in Norddeutschland, war ich plötzlich der Saupreis, der nicht mitspielen durfte beim Fußball und solche Sachen. Und dann habe ich angefangen, Ski zu fahren. Da konnte mich ja niemand hindern und habe dann Skirennen gewonnen. Und dann war das ein toller Erfolg, weil dann war ich nicht mehr der Saupreis, der nicht mitspielen darf, sondern haben sie gesagt, der aus der Zeitung, der ist bei uns in der Klasse. So, das war für mein Ego mit 10, 11, 12 natürlich super. Und dann dachte ich, okay, also Skifahren ist überhaupt der Schlüssel zum Leben und wollte nur noch Skifahren. Und da wäre ich alleine gar nicht rausgekommen. Da hat mir dann das Schicksal geholfen. Ich habe mir das linke Bein gebrochen, das rechte Bein gebrochen, die rechte Schulter gebrochen, habe ich alles gebraucht. Sonst wäre ich da nicht rausgekommen. Und dann kam ich in diese Spur, die eigentlich schon angelegt war. Ja, also eine Familie, in der immer studiert wurde. Und ich hatte auch Gegenwind aus der Familie fürs Skifahren. Aber ich hatte Rückenwind von den Trainern und so weiter. Also ich hätte mich für Skifahren entschieden. Aber Schicksal hat da geholfen. Und beim dritten Mal habe ich es dann endlich kapiert und habe lieber alles auf Abitur gesetzt und Studium und so weiter. Aber ich hätte auch merken können, ich habe immer gern geschrieben, zum Beispiel Kinder. Als Kind habe ich Tiergeschichten geschrieben. Die hat außer meiner Mutter wohl niemand gelesen. Aber es hat mir einfach Freude gemacht. Mhm. Und im Endeffekt habe ich es auch geübt dabei und damit auch gelernt dabei. Und dann kommt dann wieder Malcolm Gladwell dazu. Das ist ein Bestseller-Autor, den ich sehr schätze, ein Amerikaner, dessen Bücher ich, glaube ich, ja alle gelesen habe. Und der hat gesagt, also Genies werden nicht geboren. Das ist nicht eine Begabung von hoher Intelligenz. Also im Gegenteil, hohe Intelligenz ist ein Stolperstein. Da legst du dich eher mit allen an. Sondern der hat gesagt, du musst die Dinge 10.000 Stunden üben. Dann stellen dich die anderen auf den Sockel und halten dich für ein Genie. In Wirklichkeit bist du bloß fleißig. Mhm. Das gilt sicher für mich. Also ich habe meine 10.000 Stunden Schreiben bald hinter mir gehabt.
Ja.
Weil mir das immer ein Anliegen war. Ich habe das gern gemacht. Und dann konnte ich es halt auch entsprechend fließend. Ich habe mir da keine Schreibhemmung oder so. Ich kann mich konzentrieren. Dann geht es los. Also da ist sozusagen auch Vorübung da. Und ist sicherlich etwas, wo ich eine Begabung hatte. Also ich habe eigentlich bei den Aufsätzen in der Schule den immer auch vorlesen müssen, weil der Beste musste vorgelesen werden.
Mhm.
Ich war furchtbar aufgeregt beim Vorlesen und habe dann mal sogar den schlechteren Aufsatz geschrieben, damit ich nicht vorlesen muss. Da hatte ich eine wundervolle Lehrerin, die hat mir viel beigebracht. Unter anderem hat die gesagt, wenn du nochmal absichtlich einen schlechten Aufsatz schreibst, musst du den schlechten vorlesen. Diesmal erspare ich dir das, aber nächstes Mal schreibst du wieder den besten und du wirst ihn vorlesen und du wirst es üben, bis du das mal kannst.
Mhm.
Und war auch so ein wirklich wichtiger Hinweis. Also ich habe dann das nicht mehr gemacht, sondern lieber gelernt zu sprechen mit Jugendgottesdiensten und einer Amnesty International Gruppe, die ich mitgegründet habe und so weiter. Also wirklich geübt in dem Sinne. Und heute freue ich mich, wenn viele zuhören.
Mhm.
Ja, also freut mich, dass QS24 eine immer größere Reichweite kriegt. Jetzt schon alle Schweizer können das hören.
Mhm.
Und immer mehr Österreicher und Deutsche auch. Also, und da habe ich jetzt auch nicht mehr Angst davor. Im Gegenteil, ich will das ja verbreiten, vermitteln. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass es dann erfolgreich wird. Auch, denke ich, bei mir war auch so der Wunsch, so meine Herzensthemen, Herzensanliegen auch zu vertreten. Auch jetzt ohne übertriebene Rücksicht auf Gegenwind.
Ja.
Ja, also irgendwie habe ich das schnell, glaube ich, kapiert, wenn du zur Quelle willst, musst du gegen den Strom schwimmen. Und ist auch so ein Gefühl in mir. Ich neige nicht dazu, in den Mainstream unterzutauchen und mit dem zu schwimmen. Ich habe schnell mal das Gefühl, wenn alle einer Meinung sind, Achtung.
Dann kann es ja nicht sein.
Ja, oder es ist eine schlechte Lösung. Ja. Oder man sollte vielleicht doch nochmal neu drüber nachdenken. Mhm. Ist gar nicht jetzt böse, aber ich denke, irgendwie der Mainstream ist so ein Mahlstrom auch geworden. Und viele denken gar nicht viel darin. Und mir macht aber Denken Spaß.
Mhm. Also wie Entscheidungen zum Erfolg. Ist es darauf zu achten, auf Signale, die einem das Leben geben, Talente, die man benutzen kann. Mainstream. Vielleicht gibt es ja halt auch immer andere Lösungen. Halt doch eben den anderen Weg, den wir das Leben viel spannender machen. Und natürlich am Schluss finde ich immer, es ist wichtig, eine Entscheidung zu fällen, um glücklich zu sein. Denn wenn man nicht glücklich ist, dann ist das Ganze, ist es für die Katz auch eigentlich gar nicht mehr.
Das ist so, ja. Also wenn du jetzt Erfolg nur als finanziellen Erfolg zum Beispiel definierst, ist ja auffällig, wie viele sehr reiche Menschen nicht glücklich sind.
Ja, früher heißt es ja immer, ich brauche ein Haus, eine Frau, ich brauche Geld und dann bin ich super. Ich habe alles. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, hat sich das ja bestimmt geändert. Also in dieser heutigen Zeit, wieso braucht man das auch noch? Ich meine, niemand kauft sich mehr eigentlich ein Haus. Man mietet ein Haus. Es verändert sich ja eh bestimmt wieder. Und wie geht es jetzt eigentlich da so? Wie ist man auch erfolgreich mit diesen Dingen, die man halt eh nicht dauerhaft braucht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, eine Ahnung zu haben. Also ich meine, klar, wenn du wenig Ballast mit dir rumschleppst, bist du leichter unterwegs. Da gibt es ja dieses schöne Märchen, der Hans im Glück heißt es.
Mhm.
Ja, also der hat am Anfang viel und dann wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und im Glück ist er, wie er das alles losgelassen hat.
Mhm.
Dann bist du halt auch losgelöst und gelassen. So der Narr im Tarot, der unbeschwert unterwegs ist auf seinem Weg. Ja, mit leichtem Gepäck und leichtfüßig. Und mit offenem Herzen und glücklichem Gesichtsausdruck, da ist schon viel dran. Trotzdem würde ich das nicht unbedingt verallgemeinern. Es ist auch beruhigend, genug Geld zu haben. Und du kannst mit Geld natürlich auch viele Dinge tun, die andere glücklich machen. Ja, also du musst es ja jetzt nicht horten. Das ist sicher kein guter Gedanke. Sondern du kannst es natürlich im Fluss halten und dafür sorgen, dass es weitergeht, ja, und andere davon was haben, Entwicklung möglich ist, deine eigene, die deiner Liebsten. Das hat ja schon auch oft damit zu tun, ja. Das ist auch so eine Definition für Erfolg und Glück, wenn du im Fluss bist.
Mhm.
Ja, wenn die Sportler ihren Fluss haben, ihren Lauf haben, dann sind sie richtig gut. Und das hat natürlich auch was. Also man merkt so, das ist das letzte Match davon, Roger Federer gesehen, das hat man wirklich wehgetan direkt. Das ist jemand, dem ich oft zugeschaut habe und der so richtig toll im Flow war, so in Form war und so fit war und auch Tennis so intelligent gespielt hat. Und dann hat er da so einfach überhaupt keinen Fluss mehr gehabt. So ganz untypisch für ihn. Und dann lief auch überhaupt nichts mehr. Also, oder wie die Deutschen, die haben mal gegen Brasilien in einer halben Stunde irgendwie 5 oder 6 Tore geschossen, so aus einem vollen Lauf heraus. Da merkst du so im Fluss, dann gelingt auch alles. Und wir wissen heute aus der Glücksforschung, Mihai Csikszentmihalyi, wenn du im Flow bist, bist du auch glücklich. Ja, in dem, was Heraklit schon als Vorsokratiker vor Jahrtausenden gesagt hat, alles fließt. Ja, wenn du mitfließt, dann brauchst du nicht viel Besitz. Der führt dann nur zu Besessenheit. Das stimmt schon. Aber es ist manchmal auch ganz gut, die Dinge in Fluss zu bringen. Und da ist dann heute auch wieder Geld ein wichtiger Punkt. Du musst nur einfach wissen, es gibt kein herrenloses Geld. Ja, du brauchst nicht warten, dass da irgendwann mal ein Haufen Geld, der niemandem gehört, ist und du nur nehmen kannst. Du musst halt immer, wenn du eins willst, auch dafür sorgen, dass du das von anderen kriegst.
Mhm.
Aber du kannst es auf eine anständige Weise tun, dass die es dir gern geben, und du es dann sinnvoll nutzt. Also ich schreibe gern meine Bücher, habe gern, wenn viele die lesen. Scheint so, dass auch viele gern die 20 Euro, die das meistens kostet, dafür bezahlen. Davon habe ich dann wieder 10%, also aber Kleinvieh macht auch viel Mist, kann ich Tamanga bauen können, dieses pflanzlich vollwertig orientierte Zentrum, Peace Food so im Mittelpunkt. Das macht uns wieder glücklich, da leben zu können, wenn wir arbeiten, sonst leben wir in Zypern. Und es kommen aber auch viele Leute dahin, die dort glücklich werden und von mir auch entsprechende Hinweise bekommen können, Kursen und so. Also es hat mir auch Spaß gemacht und mich glücklich gemacht, dieses Erfolgsseminar zusammenzustellen, da, was dann hoffentlich im August auch viele, im September auch viele auf diese Erfolgsspur bringt. Mhm. Ja, also das ist schon sozusagen alles so ein Stück ineinandergreifend. Ich würde jetzt Geld nicht ausschließen dabei, aber wer es an erste Stelle setzt und allein verfolgt, in so einer Dagobert-Duck-Manier, das wird nichts. Mhm. Also das wird nichts in Richtung von erfolgreich im Leben.
Ja.
Im Sinne von auf allen Lebensbühnen tanzen.
Sie haben mir vorher gesagt, mit leichtem Gepäck reißt sich's besser. Das hat mich extrem an meine Oma erinnert. Und also meine Oma ist eine sehr charmante Dame, muss ich sagen. Also anders gesagt, sie ist eine sehr, sehr tolle Frau. Also einfach eine coole Socke.
Eine große Mutter, so, ne?
Mhm. Und sie hat immer den Satz, wenn sie zum Beispiel shoppen geht, ich will's nicht, ich brauch's nicht, ich kauf's nicht. Oder wenn es auch darum geht, so, ja, Entscheidungen. Ich will's nicht, ich hab's nicht, ich brauch's nicht, ich mach's nicht. Und ich denke, das hilft bestimmt auch weiter. Ich meine, denn alle Steine, die wir haben, das macht ja alles nur noch schwerer und besitzt man auch mehr, wie zum Beispiel jetzt auch ein Millionär. Desto mehr hat man auch Angst, Dinge wieder zu verlieren.
Darum. Das ist sicher so, ja. Also Millionär ist man heute in der Schweiz schnell, ehrlich gesagt. Ja, da brauchst du bloß ein Grundstück und ein Haus, dann bist du schon. Also es ist ein Unterschied, ob du Einkommensmillionär bist oder Besitzmillionär. Aber tatsächlich ist es so, die ganz reichen Leute, da gibt es in den USA sogar Selbsthilfegruppen für Milliardäre und Multimillionäre. Und wenn du dir mal so vorstellst, gab es mal vor langer Zeit, wurde die Christina Onassis, hieß die, volljährig. Und die hat dann, glaube ich, 34 Milliarden Euro geerbt. Wie soll die einen Freund finden, ehrlich gesagt? Welcher griechische Junge kann dann von 34 Milliarden Euro abstrahieren? Ja, also die ist gern geritten. Aber das ist ein Unterschied, ob du halt ein Olympiasiegerpferd kaufst und dann auch gewinnst oder ob du dein Pferd trainierst und dann vielleicht mal den dritten Platz schaffst oder so. Da ist diejenige, die das selbst so geschafft hat, wahrscheinlich glücklicher. Also da ist man eher mit so schwerem Reichtum auch ziemlich schwer belastet. Das ist tatsächlich so.
Wie ist man dann eigentlich erfolgreich in der Liebe?
Ja, in der Liebe wäre man dann erfolgreich, glaube ich, wenn man wiederum den Spielregeln auch in der Partnerschaft folgen kann. Ja, also wenn du dich ganz hingeben kannst, dann kannst du am ehesten Einheit erleben mit dir und dem Partner. So, das wäre eine wunderbare Möglichkeit in der Liebe, einen Orgasmus zusammen zu erleben. Und dann allerdings musst du dich auch darauf einstellen, dass es nicht nur Resonanz gibt, also dieses Thema Liebe miteinander schwingen, sondern auch Polarität. Irgendwann wird die über alles geliebte Frau, der über alles geliebte Mann, dir ja auch deine Schattenseiten spiegeln. Du müsstest eine Offenheit dafür entwickeln, dass das passieren wird und dass du dann genau das lernen musst. Ja, und das auch integrieren musst. In der Liebe geht es ja darum, eins zu werden, miteinander. Ja, das Anima und Animus zusammenfinden, das Weibliche und das Männliche, das wäre die Ganzheit. Also musst du das integrieren. Wenn dir deine Partnerin jetzt Dinge spiegelt, die dir überhaupt nicht passen, wollen die aber trotzdem integriert werden und du musst die auch bei dir finden. Würden die nicht in dir auch sein, würdest du gar nicht Anstoß nehmen daran. Ja, also das wäre wichtig zu erkennen. Ich habe all die wunderschönen Seiten genossen von ihm oder ihr. Jetzt kommen aber auch die Schattenseiten hoch und das sind jetzt nicht primär ihre oder seine, sondern meine. Die spiegeln sich in ihr oder ihm. Und die gilt es jetzt zu integrieren und anzunehmen. Dann wäre die Partnerschaft und die Liebe auch ein Entwicklungsweg. Mhm. Also nicht darauf hoffen, dass da die Dualseele kommt. Das ist so eine bisschen kitschige Idee in der Esoterik-Szene. Eine Dualseele in dem Sinn, dass du gar nichts mehr machen musst, weil das ergänzt sich wie Schlüssel und Schloss und ihr geht Arm in Arm in die Einheit ein. Passiert aber nicht, sondern es ist eine Aufgabe, das zu integrieren, was du noch nicht in dir hast,
ja,
was du von draußen bekommst, lernen musst. Im Bereich der Lichtzeiten lernen wir ja leicht. Also die Freunde zu lieben ist ja keine Kunst. Die Kunst ist ja, die Feinde zu lieben. Das ist so der zweite der christlichen Metasätze. Liebet eure Feinde. Warum? Weil auf die Feinde hast du alles projiziert, was du an dir überhaupt nicht leiden kannst. Und wenn du das aber wieder liebst, also damit wieder in Resonanz kommst, also deine Projektion zurücknimmst, dann wächst du. Ja, das ist das Ziel. Wachstum zur Ganzheit. Ja, das ist so in der Partnerschaft, das ist an der Medizin auch so. Durch Wegschneiden, mhm, unterdrücken wirst du nicht heil.
Mhm.
Heil wirst du durch Integrieren. Kompletter werden, vollkommener werden. Das ist natürlich in der Partnerschaft genauso.
Sie haben die Offenheit erwähnt und das hat mich gerade an etwas erinnert. Und zwar an mich selbst, ehrlich gesagt. Ich habe das letztens einer Freundin gesagt. Und zwar habe ich das Gefühl, ich muss alles einmal ausprobieren. Ich meine, habe ich nicht alles ausprobiert, kann ich nicht sagen, ob es toll war oder es nicht toll war. Aber ich habe alles mal gemacht und kann sagen, dass es so gut war. Und ich denke, es ist auch wichtig, im Leben halt auch Dinge zu machen, die man vielleicht denkt, sind jetzt nicht besonders eine gute Idee oder so. Denn schlussendlich können sie ja trotzdem einfach etwas ergeben, was man vielleicht nicht vorher gesehen hat, aber war einfach verdammt coole Idee. Oder halt gar nicht. Also, aber man hat es ausprobiert und eine Erfahrung gesammelt. Denn das Leben baut ja immer auch auf Erfahrungen auf. Und man muss ja alles mal erlebt haben.
Ist ja auch der christliche Auftrag. Da heißt es ja eindeutig, sei heiß oder kalt, geh in die Extreme.
Ja.
Die lauwarmen will ich ausspeien.
Mhm.
Später heißt es allerdings auch mal, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Also irgendwann ist mal Schluss mit diesem dagegen, in den Gegenpol springen. Es ist wahr, wir lernen auch aus Fehlern. Ja?
Mhm.
Also wir lernen ja gerade das Fehlende aus den Fehlern. Die Lehrer machen das Diktat ja nicht aus Bosheit schwer in der Schule, sondern damit wir auch Fehler machen können daran, weil wir an Fehlern zuerst das Fehlende lernen. Ja, an Enttäuschungen lernen wir, dass das eine Täuschung war. Ja, also auch in der Partnerschaft, das Thema zuvor, wenn das schief geht, ist es eine Enttäuschung.
Mhm.
Aber es war eine Täuschung. Und dann kannst du weitergehen und das lernen. Ja? Fehler bringen Fehlendes ins Leben. Enttäuschung beenden Täuschung und beide führen dazu, dass du auf dem Weg weiterkommst.
Mhm.
Und ja, Erfahrungen sind das A und O dabei.
Das war jetzt ein schöner Schluss. Ich danke dir vielmals. Ich
finde,
wir haben hier jetzt gerade ein schönes Gespräch gehabt, das vielen Menschen bestimmt auch weiterhelfen wird. Ich danke dir vielmals.
Bitte gern.
Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie uns das alles noch zugehört haben. Ich finde, es war wirklich ein tolles Gespräch und ich hoffe, Sie konnten auch viel davon mitnehmen. Ich danke Ihnen vielmals und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.